Ja, es freut mich mal wieder bei euch zu sein. Das letzte Mal war das vor einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr. Ja, es geht ja um die Auferstehung, die wir mit großer Freude heute feiern. Leider wird die Auferstehung, die wahrhaftige Auferstehung, ja auch von vielen Christen, die sich so nennen, nicht mehr gesehen. Ja, er ist auferstanden, so dem Geiste nach, so dem Sinn nach, so wie auch der Geist Goethes lebt, ungefähr. Und das, muss ich sagen, tut uns sehr weh, dass im Namen der Kirche, der Gemeinde Jesu, Unglaube verbreitet wird und das noch für fromm gehalten und für aufgeklärt gehalten wird. Ich habe allen Bischöfen der Nordkirche, sind ja 5 Bischöfe, eine Bischöfin, ja, den habe ich geschrieben. Liebevoll und doch bestimmt. Ich habe gesagt, wenn jemand die fatale Situation in der Kirche ändern kann, dann sind Sie das doch. Und ich möchte Sie ermutigen, wie ein Luther damals eine neue Reformation anzustoßen. Und ein Bischof hat mir zurückgeschrieben, Dr. Abromeit von Greifswald, und sagt, lieber Bruder Mauschat, Sie haben voll aus meinem Herzen gesprochen. Auch ich trage Leid darüber. Und dass Sie mir über unsere Kirche, über den Zustand unserer Kirche, und dass Sie mir zutrauen, eine Reformation durchzuführen, das ehrt mich und dafür möchte ich Ihnen danken. Aber dazu fühle ich mich zu schwach. Also ein Bischof schreibt mir sowas, finde ich ganz großartig, wie der sich darunter stellt. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, dass ich mich verpflichte, dass wir jeden Tag für ihn beten. Dass er Mut bekommt, dass er Kraft bekommt, dass er ermutigt wird, seinen Dienst in Treue und Hingabe ausüben zu können. Was machen wir? Wir sind ja jeden Morgen zusammen im Gebet. Jeden Morgen 2 Stunden haben wir Fürbitte für unsere Gemeinden, auch für die Kirchen, für unser Land, für all die Situationen, die wir hier in unserem Land haben. Das ist ja eine Zeit, wo so viel sich zusammenballt. Ich meine, gut, wir hören durch die Medien heute mehr als früher, aber es ist schon denkwürdig, ja, wie die Machtverhältnisse sich dann so neu formieren und ich denke an Nordkorea. Ich habe gehört, ihr Raketending ist da in die Luft gegangen, also es hat nicht geklappt. Trump hat sich natürlich riesig gefreut darüber. Was soll das alles noch werden? Dass die Leute sich gegenseitig da verdächtigen, beschimpfen, chaotische Zustände hervorbringen. Lass uns dafür beten. Heute wird das Referendum von Erdogan entweder abgeschmettert oder bestätigt. Und wenn das bestätigt wird, ich weiß nicht, wir sollen ja keine Politik betreiben in unseren Gebeten. Und ich bete auch nicht in dem Sinne, Herr, verhindere das bloß. Aber wir ringen vor unserem Gott, Herr, halte deine Hand darüber. Du weißt, wie der Lauf der Geschichte werden soll. Wir möchten das einfach mit unserem Gebet flankieren und wollen dich bitten, dass du Gnade gibst. Aber um eines bitten wir dich mit brennenden Herzen. Herr, schenk für unser Land noch einmal ein Aufwachen. Ihr Lieben, wisst ihr, dass inzwischen die prozentuale Anteil an Christen in China größer ist als in Deutschland? Jeden Tag werden ungefähr 30.000 Menschen, bekehren sich ungefähr 30.000 Menschen in China unter Verfolgung. Ja. Ihr könnt auch an mich denken, wenn ihr daran denkt, in wenigen Tagen werde ich in die Türkei fahren und wir wollen dort Alpha-Kurs einführen. Das muss natürlich ein bisschen verdeckt geschehen, ist auch nicht ganz ungefährlich in der Situation, in der sich gerade die Türkei gerade befindet. Aber uns haben Pastoren aus der Türkei gebeten, zu kommen, und das machen wir. Und sie wollen evangelisieren. Alpha-Kurs ist ja dafür da, dass die Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen und die ganze Heilsgeschichte zu Herzen nehmen können. Ja, ich bin sehr bewegt über das, was wir zurzeit erleben. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich noch überhaupt leben darf. Ich habe euch erzählt, glaube ich, dass ich schon mal vor der Himmelstür gestanden bin. Habe ich nicht? Ich habe ja einen Blinddarmdurchbruch gehabt, der eben so schlimm war, dass ich eigentlich das hätte nicht überleben können. Ja, und wie gesagt, mein Arzt, den ich nachher notgedrungenermaßen haben musste, der, als er die Expertise vom Krankenhaus gelesen hat, hat gesagt, das überlebt uns keiner. Sie müssen ja einen heißen Draht zum Himmel haben. Und da habe ich ihm dann eben den heißen Draht zum Himmel erklären dürfen. Und danach hatte ich dann noch 4 Herzinfarkte. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte sah ich mich eines Abends, ich bin gerade zu Bett gegangen, sah ich mich da auf dem Bett liegen, und ein Engel nahm mich bei der Hand, ich hatte auch noch eine Hand außerhalb meines Leibes, und zischte da durch das Weltall, ich kann das gar nicht beschreiben, wie das alles im Einzelnen war. Jedenfalls, ich landete in einem großen Saal und ich spürte die Gegenwart Gottes und das Herz schlug mir bis zum Hals. Und der Engel, der neben mir stand, den habe ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich guckte mich um und das ist ein riesengroßer Engel, der strahlte und sagte, du musst mal da vorne hingehen. Und da war so etwas wie eine Leinwand, also wie gesagt, ein riesiger Saal und ein riesiges Gestell da vorne. Es war niemand da, außer diesem einen Engel, aber die Gegenwart Gottes war so mächtig gegen mich, das werde ich mein Leben gar nicht vergessen. Und dann bin ich da vor dieser Art Leinwand getreten und dann merkte ich, dass das keine Leinwand ist, sondern das war so ein spiralförmiges, so eine spiralförmige Dimension, die dann irgendwo in die Weite ging und hörte die Stimme Gottes, komm. In einer Weise, die ich gar nicht beschreiben kann. Voller Autorität, voller Sanftmut, voller Schönheit. So, die Stimme Gottes, die ich akustisch, das erste Mal in meinem Leben akustisch gehört habe. Und dann trete ich davor diesen Raum und werde in diesen Kanal reingesogen. Und in dem Moment lief alles, mein ganzes Leben, in Sekundenschnelle vor mir ab. Und zwar nur die positiven Dinge. Nur das Schöne. Und wie gesagt, ich wusste, im nächsten Moment würde ich Gott begegnen. Das ist ein Augenblick, den man sein Lebtag nicht mehr vergisst. Und dann vergehen auch alle Dinge, die so wichtig waren, das wird alles so unwichtig. Und im nächsten Moment war es so, wie wenn ein Vorhang runterging und ich lag wieder in meinem Bett. Gott hatte mich noch nicht haben wollen. Und diese Zeit, die ich jetzt noch habe, das war wie gesagt so 2012, also jetzt schon 4 bis 5 Jahre, so 4,5 Jahre her. Die Zeit, die ich noch habe, die will ich nutzen. Ich merke, die Zeit ist so kostbar. Das, was wir hier unten haben, ihr Lieben, ist zwar mit Kampf verbunden, mit vielen negativen Dingen, die uns umgeben, aber es ist so eine unendlich wertvolle Zeit. Die Ewigkeit ist lang, aber die Zeit hier unten, die ist kurz. Und die wollen wir nutzen. Ja? Freuen wir uns unseres Daseins, freuen wir uns, dass wir Jesus erlebt haben. Und darum tut mir das so weh, dass so viele Leute, die doch, ich denke mal, keiner wird Bischof, der nicht auch irgendwo einen Ruf Gottes hat. Ja? Die glauben nicht mehr, weil ja heute die Wissenschaft und die Aufklärung und weiß der Kuckuck, was nicht alles. Ne? Und die Leute sind so dumm dabei. Das ist wirklich, wie Gott sagt, die Weismacht hat Toren und Narren. Ich habe ihn auch geschrieben, entweder ist Jesus wirklich der Sohn Gottes, oder aber er ist der größte Betrüger und Scharlatan. Denn Jesus hat gesagt, ich bin das Leben, wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Das kann nur einer sagen, der entweder verrückt ist, wie es da in den Landeskrankenhäusern viele gibt, die sagen, ich bin Napoleon. Ja? Oder ein Betrüger. Oder aber er ist der Sohn Gottes. Aber auf keinen Fall ist er nur ein guter Mensch. Sag, hört auf mit dem Mist. Entscheidet euch. Entweder für Jesus oder gegen. Aber nicht dieses, oh ja, könnte sein und er ist auferstanden im, theoretisch. Die Auferstehung Jesu ist das beste dokumentarisch belegte Ereignis, was es in der ganzen Geschichte überhaupt gibt. Alle 12 Jünger haben Jesus gesehen. Wenn ich die 12 Jünger, den 12. Jünger, den Apostel Paulus nenne, der ihn ja auch in einer besonderen Vision erlebt hat. Und bezeugen, sogar Thomas, der Ungläubige, sang vor Jesus nieder, als er die Möglichkeit hatte, in seinen Nägelnagel zu fassen. Wie kommen die Leute darauf zu sagen, Jesus wäre nicht auferstanden? Das ist der größte Betrug, den es in der ganzen Weltheitsgeschichte gibt. Und damit ihre Evolution. Was für ein Mist. Natürlich gibt es Genveränderungen. Eine Hausziege, die man in die Berge schickt, nach gut einem Jahr ist, hat sich das Fell vollkommen verändert. Genveränderung, aber gesteuert von Gott. Man hat keinen Missing Link gefunden, das heißt von einem Geschöpf zum anderen, den Übergang gibt es überhaupt nicht. Das hat alles ja Millionen Jahre sich von allein aus einer präbiologischen Suppe entwickelt. Sag mal, sind die Leute noch ganz frisch im Kopf? Die haben wirklich einen Knall. Und das muss man den Leuten auch sagen. Ich sage ihnen, beweist mir das, dass ich Unsinn rede. Ihr verdummt die Leute. Ich habe ja Evolution in der Schule da gelehrt bekommen. Darum bin ich so wütend darauf. Und ich war gerade frisch bekehrt mit 19 Jahren. Dann mussten wir den Mist da reinziehen lassen. Und ich war damals noch so töricht und habe dann mich davon noch beeindrucken lassen. Weil die Lehrer, die müssen das ja wissen. Ne? Bin ich tagelang durch Hamburgs Straßen gelaufen. Hier im Herzen hatte ich Jesus, hatte ich die Herrlichkeit Gottes. Und hier sagte man mir, es stimmt alles nicht. Es ist alles Betrug, es ist alles Mythos. Das hat mich so niedergemacht. Ich bin dann nach 3 Tagen zusammengebrochen, habe zum Herrn geschrien, Gott, wenn du da bist, offenbare dich mir, ich komme da nicht mehr mit klar. Und mit einem Mal durchströmte mich die Herrlichkeit Gottes. Und die Zweifel waren in einem Augenblick verschwunden. Bis heute. Das ist jetzt fast 60 Jahre her. Und da habe ich gemerkt, dass diese Zweifel eine Macht der Finsternis sind. Es ist nicht eine Folge unserer Intelligenz. Abgesehen von unserer Intelligenz, da sollten wir uns nicht allzu viel darauf einbilden. Denn wusstet ihr, dass wir nur ungefähr 20% unserer Gehirnkapazität nutzen können? Das haben Wissenschaftler auch herausgefunden. Das ist wie eine unsichtbare Schranke. Wir können 80% unserer Gehirnmöglichkeiten überhaupt nicht nutzen. Ich denke mal, das hängt mit dem Sündenfall zusammen. Früher im Garten Eden war das alles noch anders. Da konnten die Adam und Eva, die konnten ja sogar die Tiere verstehen und hatten jedem entsprechende Namen geben können und alles Mögliche, bis sie dann aus dem Paradies vertrieben wurden. Ja, fürchterlich, ne? Der Sündenfall, schlimm, ne? Aber wisst ihr, was noch schöner ist? Die Errettung und Erlösung, die Christus uns bereitet hat. Denn wenn wir nur wie Adam und Eva ewig auf dieser Erde hier leben würden, wäre auch schön. Paradiesischer Zustand. Wäre doch toll. Aber wisst ihr, dass uns es noch viel besser geht, wenn wir bei unserem Herrn sind in der Herrlichkeit? Das ist eine Stufe höher, nicht nur eine Stufe. Das können wir uns überhaupt nicht aussagen und ausdenken, wie herrlich es sein wird, in der Gegenwart Gottes sein zu können. Was kein Mensch jemals sich in seinen kühnsten Träumen erdenken kann, hat Gott uns bereitet, wie wir ihn lieb haben. Lasst uns ihn lieb haben und lasst uns den ganzen Mist hier auf der Erde nutzen. Ja, gut, aber im Hinblick auf die Ewigkeit. Ansonsten hänge ich an nichts. Ich kann mir alles nehmen. Ich habe ja alles, hab ein tolles Auto, ich habe eine tolle Wohnung. Ich wohne sogar jetzt in der Ehle im 6. Stock. Kann immer über Hamburg sehen, sogar die Elbphilharmonie bewundern. Alles, habe alles. Tolle Familie, aber es müsste auch nicht so sein. Ich kann haben und nicht haben, das habe ich meinem Herrn gesagt. Und ich habe auch Zeiten durch, wo das geprüft wurde. Selbst wo es in meiner Familie um Tod und Leben ging und ich mit meiner Rosi den Herrn gepriesen habe angesichts einer meiner sterbenden Tochter. Und der Herr hat sie nach 10 Tagen, nachdem wir jeden Tag vor ihrem Bett den Herrn gepriesen haben und einmal in der Tür stehen lassen, sagte, ist was. Und sie war vollkommen gesund. Also wir haben wirklich tolle Dinge erlebt und ich kann euch sagen, ihr könnt Pavel Sturz fragen, das ist der Leiter von der Missionsgesellschaft AVC, der früher in der Elim bei mir in Hamburg, als ich noch Hamburg-Leiter war, der Elim-Gemeinde Missionsleiter war. Mit ihm bin ich ja x-mal auf Missionsreisen gewesen. Wir haben Engel gesehen. Also nicht Engel in dem Sinne, dass das riesige Gestalten waren, sondern in Form von Menschen. Weil die mit einmal weg waren. Wie vom Erdboden verschluckt. Und haben uns Wege gewiesen und so. Also ich habe insgesamt 2 solche konkreten Engelerlebnisse gehabt. Das kann auch Gary Klein, er ist Studienleiter jetzt in Bad Gandersheim. Er war vorher Ältester in Schornow, wo ich in der Gemeinde war. Wir haben zusammen auch solch eine Engelbegegnung gehabt. Das kann man also bezeugen, das ist nicht nur so eine Einbildung gewesen. Und wenn ihr das alles so, wenn ich das alles so mal zurückblicken lasse, also es ist ja nun ein Leben, das ich schon praktisch gelebt habe, bin über 50 Jahre im Dienst, alles war mitgemacht, auch tiefste Tiefen und wirkliche Kämpfe um alles Mögliche, um Jesu Willen verleumdet und verachtet worden und angeklagt worden sogar schon, was mir alles passiert ist, glaubt ihr nicht. Und guckt mich an, ich bin ganz fröhlich, ne? Und denn mit dem Herrn zu gehen, ist einfach kostbar. Und was ich so toll finde, ihr Lieben, Gott nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern er liebt uns. Uns hat er erwählt. Wir werden einmal sogar Engel richten. Und was sie so toll findet, die Engel sind nicht mal neidisch. Sie freuen sich über uns. Das ist die Gesinnung des Himmels. Das ist die Gesinnung, die im Himmel vorherrscht. Nicht hochmütig sein, nicht selbstbezogen sein, sondern, ach ja, einfach hingegeben zu sein. Und zu wissen, ohne den Herrn sind wir gar nichts. Aber mit ihm können wir über Mauern springen. Preis dem Herrn. Ja, ich sollte hier predigen, ne? Dann werde ich das mal tun. Philipper 3, die Verse 10 und 11. Zu erkennen ihn, nämlich den Herrn, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem, Paulus sagt das, dass ich seinem Tode ähnlich werde, ob ich dann vielleicht zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Ja, das klingt ja so ein bisschen zwar zaghaft und vielleicht so ein bisschen mit Zweifeln auch ausgesprochen. Oh, vielleicht geschieht es nicht, aber vielleicht geschieht es ja doch. Ich denke mal, hier würden wir Paulus falsch verstehen, wenn wir das so auslegen. Er wusste ganz genau, dass er einmal beim Herrn sein wird. Aber er jagte nach dem vorgesteckten Ziel. Und sein Ziel war nicht nur die Errettung, sondern sein Ziel war das Optimum seiner Berufung, das Optimum zu erreichen, dem Herrn zu dienen, so wie es nur irgend geht, mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Frucht zu scheffeln, noch und nöcher, so wie der Herr es auch in einem Gleichnis sagt, du getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich werde dich über viel setzen. Ob ich zur Auferstehung aus den Toten gelange? Natürlich. Und ich bin mir auch so sicher. Und meine geliebten Geschwister, ich möchte euch das auch zusprechen. Wir sind doch alle eins. Wir gehören doch zusammen. Wir sind ein Volk. Halleluja. In der Auferstehung Jesu entfaltet und offenbart Gott ja seine gewaltige Kraft, die alles, alles, aber auch wirklich alles, was an Macht, Autorität, Stärke und Einfluss im sichtbaren und auch im unsichtbaren Bereich dann alles bei weitem übersteigt. Es ist die übermächtige Liebeskraft, die der Vater seinem Sohn gegenüber anwandte, ihn aus dem Tode und über alle Machtbereiche weit hinaus zu erheben. Sie ist das Ergebnis der Liebe des Vaters zu seinem Sohn, der Liebe des Sohnes zu seinem Vater und der Liebe des Vaters zusammen mit dem Sohn zu uns, zu dir und zu mir, die wir glauben. Du kannst es auch ablehnen. Du hast deine Freiheit. Guckt euch die Leute an. Die haben die Freiheit. Ich sage ja nicht, dass sie hier in Deutschland, hat, glaube ich, jeder Stimme das Evangelium mal gehört. Irgendwie. Ja. Aber sie wollen nicht glauben. Oder sie können nicht. Oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall möchten wir für sie beten. Wir wollen ja nicht über sie richten. Im Gegenteil. Wir leiden darunter, dass in Deutschland so wenige Menschen Christus wirklich kennen. Es gab eine Voraussetzung für die Auferstehung, nämlich Jesus musste erstmal Mensch werden. Es gibt auch eine Voraussetzung, dass wir entrückt werden. Wir müssen erstmal Mensch sein. Hast du dich schon mal gefreut darüber, dass du Mensch sein darfst? Das ist doch ein großes Wunder. Kein Mensch hat das verdient. Kein Mensch hat das von sich aus erzeugt. Wir sind einfach geboren worden. Und dann sind wir da. Und wir sind gerufen worden von unserem Gott, zur Allerhöchsten. Nutzen wir diese wunderbare Berufung. Ja. Gott hat die Macht seiner Liebe zu uns und seiner ganzen Schöpfung durch Christus, durch die Menschwerdung Jesu offenbart. Sie ist der Beweis Gottes, wie sehr er uns liebt. Das ist der Beweis. Christus ist der Beweis für die Liebe Gottes zu uns. Ich brauche keinen anderen Beweis. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Kennt ihr den Vers? Ich glaube, jeder Christ kennt ihn. Einer der bekanntesten Verse, Johannes 3, Vers 16. Gottes gewaltiges Liebesopfer für die Menschen begann ja damit, dass er Jesus auf diese Erde sandte und Jesus aus Liebe zum Vater und zu uns alle Herrlichkeit verließ. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Er ist aller Herrlichkeit entkleidet worden. Als kleines Baby, wurde er geboren so. Vorher hat er 9 Monate im Dunkeln gelebt. Na? Und dann in Windeln gewickelt. Ich meine, hilfloser kann man ein Kind doch nicht beschreiben, oder? Aber die Hirten hatten das geoffenbart bekommen. Und auch nachher später Simon, der Priesterdienst tat. Jetzt haben meine Augen deinen Heiland gesehen. Jesus hatte, indem er als Baby in diese Welt hineingeboren wurde, alle Entwicklungsstufen eines Menschen auf sich genommen und die Ergebenheit dem Vater gegenüber. Sie hat ja schon immer bestanden, auch im Himmel hat sie schon bestanden, aber das hat er noch einmal in der Praxis des täglichen Lebens eines Menschen. Durch alle Leiden, die er hindurch musste, lernen müssen. Es war ein Prozess. Und er hat diesen Lernprozess willig über sich ergehen lassen. Wenn du dir hättest ausdenken können, wie der Sohn Gottes auf diese Erde kommt, du hättest es garantiert anders gedacht, als es dann passiert ist, oder? Und obwohl der Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt, so heißt es Hebräer 5, Vers 8. Er hatte jede eigenständige Autorität abgelehnt und abgelegt, sich völlig abhängig vom Vater gemacht. Und nur so konnte er uns ein Beispiel geben. Dann können wir ja, Jesus, der, aber wir sind wir. Er ging auf dem Wasser. Und Petrus, er sagt, Herr, bist du das? Wenn du das bist, dann will ich auch auf dem Wasser gehen. Also ich kann mir denken, was die anderen Jünger gedacht haben. Der Petrus, der ist bescheuert. Ja, der will auf dem Wasser gehen. Was denkt er sich? Das ist der Herr. Vorher dachten sie, das ist der Klabautermann. Und nachher haben sie gesehen, dass es der Herr war. Was denkt er sich? Aber Jesus wird ihm Bescheid geben. Er wird ihm sagen, was denkst du dir überhaupt? Was sagt Jesus? Petrus, komm. Ich finde das so stark. Und dann geht Petrus. Naja, mit einem Fuß, das geht noch. Kritisch ist der zweite. Oder? Jesus, unser großes Vorbild, in seiner Abhängigkeit vom Vater, in seiner Liebe, in seiner Zuwendung. Und dann war da seine vollkommene Sündlosigkeit. Hätte Jesus auch nur einen einzigen Fehler gemacht, eine einzige Versuchung, in einer Versuchung versagt, dann wäre unsere Erlösung perdu gewesen. Putsch! Die Auferstehung hätte nicht stattfinden können. Dieses Risiko, sage ich mal, hat Jesus auf sich genommen. Diesen Kampf hat er erduldet. Und wie wurde er versucht? 40 Tage in der Wüste. Wir können uns gar nicht vorstellen, es werden ja nur so einige, fragmentös einiges genannt, was da in der Versuchung Jesu alles in dieser Wüste passiert ist. Und er hat allen widerstehen können. Er wurde versucht wie wir, aber überwand jede Sünde und verurteilte damit auch, so dass auch wir, er verurteilte die Sünde, indem er sie überwand, damit auch wir überwinden können. Er hat uns zu weit mehr als Überwindern gemacht. Darum sagt nicht, ach, wir sind arme Sünder und das passiert jedem Menschen und wir sind halt noch nicht vollkommen. Nicht so reden. Denn das verachtet die Berufung, die Gott uns zugedacht hat. Natürlich können wir von uns aus nichts. Natürlich sind wir auch noch fehlbar. Aber wir sind auch Heilige, oder? Und dann sein Sterben am Kreuz. Und dieses Sterben vollendete Jesu Leidensweg hier auf Erden, das haben wir ja am Karfreitag gefeiert. Und die Auferstehung konnte nur die Folge seines Sterbens sein. Sonst wäre er nicht auferstanden. Der Teufel wusste davon, denn Jesus hatte die Art seines Todes den Jüngern mehrfach vorher schon gesagt. Also der Teufel wusste genau, was kommen würde. Aber er glaubte natürlich nicht. Der Teufel hat es so an sich, Gott nicht zu glauben. Sollte Gott gesagt haben. Und das haben die Leute, die dem Teufel folgen, genauso. Die sind so ein Abbild davon. Ne? Sollte Gott gesagt haben. Und das wusste der Teufel eben nicht. Und das finde ich auch so toll. Kurz vorher, bevor Jesus starb, hatte er noch den Sieg in der Tasche. Der Teufel. Als Jesus nämlich auslief. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat der Teufel Beifall geklatscht. Jetzt ist er Gott los. Die ganze Sünde der Welt lag auf Jesus. Das war eine Last, wir können uns das nicht vorstellen. Und damit einmal kurz, bevor Jesus starb, kommt der Vater zu ihm, umarmt seinen Sohn. Und die Sünde ist getilgt. Und Jesus sagt, Vater, Vater, meinen Geist befehle ich in deine Hände. Und kurz vorher hat er noch einem Menschen das Leben gerettet, das ewige Leben gegeben, nämlich einem der Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen. Welch ein Tod, welch ein Sieg. Es ist der größte Sieg der Weltgeschichte überhaupt, der am Kreuz geschehen ist. Und darum hat das Kreuz auch bei uns solch einen besonderen Stellenwert und das mit Recht. Die Begleitumstände der Auferstehung Jesu zeigen die souveräne Macht Gottes gegenüber allen heuchlerischen und boshaften Machenschaften vom Teufel und der vom Teufel eingestachelten Menschen. Sie wollen die Auferstehung mit all ihrer Verfügung stehenden Macht verhindern. Was haben die sich für einen Blödsinn ausgedacht, ja? Da haben sie da so eine ganze Horde von Soldaten da vor dem Grab postiert, haben das noch versiegeln lassen, ne? Und als die dann ganz bedeppert da zu den hohen Priestern kommen, so, oh, Blödsinn passiert und so, da haben sie die noch bestochen, damit die sagen sollen, die Jünger hätten ihn gestohlen. Was für ein Unsinn. Was sind das für... Ich muss schon sagen, die sind ja verrückt. Die sind ja nicht mehr ganz normal. Aber wisst ihr, warum sie verrückt sind? Nicht, weil sie nicht intelligent genug sind. Die sind deswegen verrückt, weil ihr Herz verrückt ist. Ihr Herz ist verhärtet. Und deshalb hat Jesus ja auch so sie niedermachen müssen. Ja? Ihr Schlangenbrut und ihr Ottern gezüchtet. Das sagt er für den Hochpriester. Ja. Das kommt auch nur der Sohn Gottes machen. Wie lächerlich nimmt sich das amtliche Siegel und das militärische Angebot gegenüber den Umständen aus, die Gott durch seinen Boten schuf. Wenn Gott redet, dann haben alle anderen zu schweigen. Wenn er handelt, dann kann niemand es verhindern. Und bei der Auferstehung wie bei der Ankündigung der Geburt unseres Herrn und jedes Mal, wenn solch ein weltheilshistorisches Ereignis stattfindet, treten Engel, die großen Boten Gottes in Erscheinung. Und ich freue mich über die Engel. Ich muss auch sagen, ich habe Respekt vor dem Teufel. Ich mag es überhaupt nicht, wenn der Teufel so verachtet wird. Er ist immer noch eine Majestät. Und er ist ernst zu nehmen. Aber wir brauchen uns nicht mehr fürchten. Denn er ist überwunden. Halleluja. Und ich will mit ihm auch gar nichts zu tun haben. Was habe ich mit dem Teufel zu tun? Überhaupt nichts. Die Auferstehung selber hat niemand gesehen, doch die Umstände seiner Auferstehung sollten für alle Menschen sichtbar sein. Kein natürliches, menschliches oder teuflisches Hindernis konnte Jesus im Grab halten. Es ist das einzige Grab, das nur ausgehauen wurde, damit jemand aus diesem Grab hervorgeht. Preist den Herrn. Und die Auferstehung, die Bedeutung der Auferstehung, hat für unsere Erlösung die allergrößte Bedeutung. Sie ist der krönende Abschluss des Rettungswerkes, das sich an Jesus mit allem, was es ist und besitzt, vorzog. Und mit der Auferstehung ist dieses Werk vollbracht. Doch es setzt sich an uns wie wir zu Jesus gehören und noch dazu kommen sollen, weiter fort. Es ist nicht ein statisches Geschehen, sondern die Auferstehung ist eine Kraftwelle, die losgetreten wurde sozusagen, als Jesus aus dem Grab aufstand und sie hat uns erreicht. 2000 Jahre später kommt sie über uns. Diese herrliche Kraftwelle. Diese Kraftwelle seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, dass wir seine Herrlichkeit tragen? Du trägst seine Herrlichkeit, du auch. Werden wir auch? Halleluja! Ist noch nicht zu sehen, ich weiß. Aber wir müssen nicht alles gleich sehen, oder? Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, ich hätte noch viel zu sagen dazu. Aber die Zeit ist gegangen. Und ich glaube, das reicht auch erstmal. Wir wollen den Herrn preisen für all das Wunderbare und Herrliche, was unser Gott uns bereitet hat. Und wenn er das für uns getan hat, meine lieben Geschwister, dann tut er alles andere auch. Wenn er uns das gegeben hat, wenn der Vater uns den Sohn gegeben hat, dann gibt er uns mit dem Sohn alles. Und hat nicht der Sohn gesagt, dass er seine Herrlichkeit auf uns übertragen hat? Hat er nicht gesagt, dass wir mit ihm alles ererben werden? Freuen wir uns drauf. Uns kann nichts Schlimmes passieren. Es kann uns nur Gutes passieren. Und das Schönste passiert uns, wenn wir hier unten das Leben beenden dürfen, um Einzug zu halten in seine Herrlichkeit. Halleluja. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für diese wunderbare Botschaft, die du uns in deinem Wort hinterlassen hast. Für die wunderbare Botschaft, die uns durch die Kraft deines guten Heiligen Geistes zuteil geworden ist, so dass wir diese Salbung deines Geistes auf uns spüren. Und Herr, diese Geistesfrische, die wollen wir uns erhalten, Herr. Und wir wollen dich niemals betrüben. Wir wollen, dass du dich über uns freuen kannst, Herr. Und dass du immer wieder neu deine Kraft uns vermitteln kannst. Diese wunderbare Kraft der Auferstehung, die uns alles überwinden lässt, die uns auch Zeugen Jesu sein lässt, die uns Licht in der Finsternis sein lässt. Und das Salz der Erde, damit, solange wir hier sind, die Erde nicht verdirbt. Ich preise dich, Jesus. Ich segne meine Geschwister. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. So haben wir das heute Morgen bezeugt. Und in dieser Auferstehungskraft, meine lieben Geschwister, entsende ich euch im Namen unseres Herrn, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.